Rost, Rötlisberger, Hockey-Tag, Staffel 2, Folge 10. 30 insgesamt mit den 20 Folgen der ersten Staffel zusammen. Happy kleines Jubiläum, seid herzlich willkommen. Otto, guten Tag, Thomas Rost.
Guten Morgen oder guten Nachmittag oder was auch immer. Ihr könnt selber raten, was jetzt ist.
Wir können es am Nachmittag aufnehmen. Darum ist auch für mich ein guter Tag im akzeptablen Bereich. Alles bis 5 vor 12 Uhr Mittag ist guten Morgen. Heute an einem Freitag, weil es auch uns um das Freitagsspiel geht, um Zug gegen Lugano. Heute Freitagabend im Free TV auf TV24. Drittes Drittel, eure Fragen. Zweites Drittel, Head Coach vom EV Zug, Michael Liniger. Erstes Drittel, News Around the Leagues. Und da könnt ihr den nächsten Programmpunkt noch kundtun. Nebst dem heute Abend Free TV TV24 Zug gegen Lugano. Sonntag. Abend am 10.22.00 Winnipeg Jets mit dem Nino Niederreiter gegen die Minnesota Wild. Mit uns zwei, eurem Free TV auf TV24 und vor allem mit dem Nino Niederreiter, der im Moment bei 988 Regular Season Spiel ist. 1000 wird er als erster Schweizer erreichen, wird er hoffentlich schon gleich als erster Schweizer erreichen. Zur NHL haben wir es in der letzten Episode lang gehabt und kommen am Sonntag wieder. Das Einzige, was ich gesehen habe und ein bisschen verpasst, wir haben ein NHL-Office in Zürich, neu, seit dem 25. August. Das so auch im Umkreis von Global Series in Schweden, das Spiel, das ich am Wochenende war. Von Olympia Milano Cortina, von World Cup of Hockey 2028 und so weiter und so fort. Was weißt du alles mit Arbeitspapier mit der NHL?
Eigentlich nichts bis wenig. Ich glaube, das ist vor allem ein Office mit Vermarktungsaufgaben. Ich mag mich aber erinnern, dass in meinen ganzen Anfangsjahren, das ist jetzt etwa 30 Jahre her, hat NHL auch schon mal ein Office gehabt in Zürich. Und dort habe ich dann auch gedacht, ja, das könnte irgendetwas geben, das finde ich mega spannend und das wächst dann oder weiss nicht was. Aber das ist dann irgendwann sang- und klanglos wieder eingestampft worden und jetzt haben sie wieder eins eröffnet. Ich weiss natürlich, dass sie Bestrebungen haben, weiter zu wachsen, vor allem aber natürlich in Nordamerika zuerst. Aber sie stellen natürlich auch fest, dass etwa 30% der NHL-Spieler sind Europäer. Mhm. Und darum machen sie auch die Global Series, darum machen sie die Matinee-Spiele, die dann bei uns zum Glück eben zu der Primetime gesehen werden können. Also sie checken schon, was da läuft, auch was der Spieler da in dem grossen Zirkus mitmachen und Hauptrollen spielen. Und die Vermarktung von dort, ich sehe, es hat schon immer Gerüchte gegeben, dass ein Team in Barcelona oder in London oder irgendwo wird geben, vielleicht dann auch Deutschland, EHA. Die Schweiz ist ja eigentlich am liebsten nie genannt worden. Aber ist halt einfach, ich weiß nicht, ob aus steuerlichen Gründen oder aus was für Gründen, ist geografisch sehr zentral in Europa, Zürich. Oder vielleicht die Köpfe, die dort Arbeitnehmer sind, haben gesagt, wir gehen auf Europa, aber wir wollen in der Schweiz arbeiten. Ich weiss es wirklich nicht. Nein, ich weiss es nicht.
Aber es gibt kein Büro für Central Scouting, Thomas Rost.
Nein, das gibt's nicht. Das Central Scouting Europe Büro ist in Helsinki.
Ja, das macht ja auch Sinn. Was ist sonst noch alles passiert? Am Dienstag geht der SCB aus der Champions League raus gegen Brynäs. Am Mittwoch ZSC1 gegen Kalpa Kuopio. Lausanne ist schon in der Gruppenphase gescheitert. Es bleibt noch Zug. Wir reden mit Michael Liniger darüber in Drittel Nummer 2. Es ist ein bisschen schade, dass 3 von 4 schon weg sind.
Ja, also auch überraschend, muss ich sagen. Weil jetzt seit wir da 6 Imports haben und einfach alles können abgrasen, was Rang und Namen hat, außerhalb von der NHL. Mehr oder weniger alles können abgrasen. Sind wir natürlich chronische Favoriten in der Champions Hockey League. Und von dort her gesehen ist das schon ein bisschen überraschend. Also Kalpa Kuopio gegen ZSC, das hätte ich nicht gedacht, dass das so klar endet. Zug muss jetzt die Ehre retten und ich mag mich erinnern mal an ein Nachtessen vor Jahren mit dem Reto Klei, wo er gesagt hat, Champions Hockey League, das steht bei Ihnen sehr hoch auf der Liste als Priorität. Das wollen Sie unbedingt gewinnen.
Sehr schön. Wir reden mit dem Liniger noch drüber. In Drittel Nummer 2. Ich muss auch sagen, ich habe schnell ein bisschen durchgezappt und dann habe ich Bern gesehen und gedacht, ja, okay, die sind durch, super. Auch gut gespielt in dieser Phase. Und dann bekommen sie kurz vor Schluss noch mit dem Goalie draussen, Brinäs, den Ausgleich und dann der Goal in Overtime und dem Goal in Overtime und fertig das Netz ist. Aber gut, am Mittwochabend gewinnt Biel 4-3 der Aschua, nachdem sie 0-3 zurückgelegt haben. Und da hat der Jona Neueschwander sein erste und auch das zweite National League Goal geschossen. Und so ist die Aufhalle gekommen. Endlich hat er getroffen.
Ja, muss man sagen, er ist ja mit grossen Meriten gestartet, als 15- oder 16-Jähriger. Gerade irgendwie mit dem Assist, glaube ich, im ersten Spiel.
Genau.
Und man hat sehr grosse Hoffnungen eigentlich in ihn. Da muss ich sagen, dass er in den letzten ein, zwei Jahre seine Lernkurve ein bisschen flach gsi. Und die Erwartungen jetzt von Seiten der NHL Scouts sind nicht mehr ganz so hoch. Und es ist aber auch normal, aber es geht nie linear aufwärts. Also man hat ihn plötzlich mal wieder eine Bässe in der Entwicklung. Und vielleicht ist das jetzt der Dosenöffner gsi für einen nächsten grossen Schritt vom Jona Neueschwander, weil er ist ohne Zweifel hochtalentiert. Keine Frage. Aber er hat den Bass gehabt. Und jetzt zwei Goalie im Spiel, in einem ganz wichtigen Spiel für Biel. Und auch nach einem 3-0 Rückstand, das kann etwas bewegen. Und ich hoffe es für Biel, für meine Bieler natürlich. Und auch für den Jona Neueschwander, dass das so ein bisschen Turning Point in seiner Karrierenentwicklung und vielleicht auch in der Saisonentwicklung von Biel ist der Sieg nach einem 3-0 Rückstand.
Der Thomas, der Scout ist für das NHL Central Scouting für EHC Biel und GM vom EHC Olten. Ja, der Jona Neueschwander, letzte Saison mit 15 debütiert, 30 Jahre nach Michel Riesen, der auch schon mit 15 hat debütiert. Im ersten Spiel, du hast es gesehen, geht mit Zeit im Powerplay und mit dem ersten Assist. Das ist ja so ein bisschen das Bieler Ding, oder? 1973 Pierre Alain Flottiron mit 14, dann Riesen und Neueschwander mit 15, Ehlers und J.J. Moser mit 16, Lian Büchsel mit 17, haben sie immer schon relativ früh da reingehauen. Und ich habe einmal mehr gemerkt, wie schlecht wir Schweizer mit Statistiken sind. Das ist fürchterlich. Der Jona Neueschwander hinter dem Riesen, der zweitjüngste mit einem Spiel, das wissen wir, in der Playoff-Ära, seit Einführung der Playoffs 1986. Der Michel Riesen hat in seiner ersten Saison auch getroffen, aber erst in der Relegation. Bio ist dann abgestiegen, so hat der Michel Riesen dann nur noch NLB gespielt. Jetzt habe ich aber noch schnell mit Michael Krein geredet, der MySports-Kommentator ist. Auch mit dir zusammen schon hat NHL-Spiel gemacht, Thomas, du kennst noch bestens. Sie machen auch einen Podcast, Flippass über EHC Biel, lohnt sich auch mal reinzuhören. Er war auch der U19 Bambini-Trainer von Jona Neueschwander beim SC Lies. Hat ihn also dort hergebracht, wo er heute ist. Und wenn jemand all die Statistiken kennt, ist das fast ein bisschen er, weil er ein Buch führt und hier und dort und von der National League kommt dort einfach zu wenig. Hier Aufruf, vielleicht können wir das irgendwann, dass wir das einfach so... Weil in der NHL, das ist so mein Ding, da hast du auch Schweizer Medien, die nachher den 500. Punkt von Kevin Fiala teilen, weil er halt einfach da ist und erwähnt wird. Und es tut mir dann so weh, wenn irgendwie der Jona Neueschwander 16 ist und Doppeltorschütz. Und dort kommt so wenig, zumindest bis jetzt. Wir nehmen es auf am Donnerstagmittag. Vielleicht sind ja die grossen Artikel schon gekommen, bis dann der Podcast rauskommt.
Hast du noch etwas vergessen?
Ja, bitte.
Das Wichtigste im CV von Michael Krein. Er ist Fantasy League Team Ono.
Der dritte in unserem Punkt,
genau.
Richtig.
Genau.
Und ich wollte noch schnell erwähnen, dass ich im Moment vor ihm liege. Weit hinter dem Thomas, aber vor ihm. Nur hochknapp. Darum erwähne ich es. Weil in dem Moment, wo der Podcast rauskommt, bin ich vielleicht schon wieder hinter ihm. So wie es ein bisschen mein Platz ist und mein Schicksal. Scheinbar. Aber es kommt
kurzfristig.
Noch nicht alle Tage.
Du baust langfristig auf. Du hast eben das Big Picture im Blick. Genau.
Auf jeden Fall hat es mit Michael Krein erinnere daran, dass der Riesenweg, glaube ich, 94, 95, heißt das, vor 30 Jahren, hat er in der Relegation getroffen und ich habe schon gedacht, aus heutigem Maßstab, das muss ja gegen ein Nazi-B-Team gewesen sein, weil ich halt so mit all diesen Aufabstiegen und so weiter. Aber dann war natürlich noch Relegation gewesen, letzt gegen zweitletzt und der letzte rausgeht. Ist also gegen ein anderes Nazi-A-Team gewesen und darum ist auch der Michel Reis noch der Jüngste, nehme ich jetzt mal an, seit Einführung der Playoffs 1986. Aber ich nehme jetzt mal streng an, dass der Jona Neuschwander der Jüngste ist, der ein Doppelpack gemacht hat. Aber wer weiß.
Ja, definitiv. Und wenn du jetzt aber schon den Michel Riesen und die Historie bemühst, möchte ich noch etwas schnell zum Michel Riesen sagen. Mhm. Ich war früher noch begeisterter Leser von der Printausgabe von der Bibel im nordamerikanischen Hockey, von der Fachzeitschrift Hockey News. Mhm. Dort hat es immer so Draft-Vorschauen gegeben. Und da war auch der Michel Riesen in der Draft-Vorschau natürlich gewesen, als Erstrunden-Pick gehandelt. Und mit wem hat man den jungen Michel Riesen verglichen? Mit der Legende aus Finnland, mit dem Jari Kurri. Das mag ich mich erinnern. Das ist in der Hockey News in der Bibel des Eishockeys gestanden als Vorhersage für seine Karriere.
Sind nicht ganz gleich geworden?
Nicht ganz so, aber es sind halt die Tücken des Scouting.
Ja, zu dem kommen wir dann auch noch im dritten, weil es ist super spannend, was im Moment passiert. Eigentlich auch noch ein bisschen im ersten. Was ist weiter passiert? Wir haben, gehen schnell zurück in die letzte Woche, das ist am Donnerstag, hatte ich den Pascal Berger im MySportstudio gehabt und der ist am Samstag beim Spiel Langnau Bern offiziell verabschiedet worden. 10 Saisons beim SC Bern, 3 Meistertitel, 9 Saisons bei den SCL Tigers, 5 als Captain. Ist auch ein sehr guter Typ, der da voran ist gegangen. Auch teils als Captain von den SCL Tigers.
Ja, auch eine Legende im Schweizer Hockey. Ja. Auch beim SCB lang. Ich mag mich auch erinnern an Junioren-WM, die er gespielt hat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, zusammen mit dem Gunti und dem Hollenstein. Mhm. Die war, glaube ich, an einer U18-WM und im Viertelfinal gegen die Russen ist in die Overtime gegangen. Und das sind eigentlich 3 herausragende Akteure gewesen in dieser Mannschaft, wo der Gunti eine riesige Chance gehabt und eigentlich einen super Schuss gemacht und das wäre der Sieg gewesen und die Russen wären draussen gewesen und dann hat irgendein Goalie mirakulös mit der Kufe, die hat den Böck noch abgewehrt. Das mag ich mich noch. Das ist wie wenn es gestern gewesen wäre. Pascal Berger, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche, dort dabei gewesen. Vielleicht mache ich jetzt eine riesige Verwechslung. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so.
Ja, du bist ja gefragt, du hast Telefon im Hintergrund, gell? Wobei das wahrscheinlich von unserem Podcast. Falls irgendeine Verpflichtung ist von einem wichtigen Spieler für den EHC Olten, dürftest du jetzt schnell Pause machen.
Ja, es wird dir irgendwie angeboten, mehr erzählt, der Conor
ja,
McKinney oder der Macklin Celebrini oder der Bedard. Ich weiss wirklich nicht, wählen, dass ich soll nehmen soll. Muss mir helfen.
Ja, ich helfe dir sofort nach der Sendung. wenn du schon von den alten Zeiten hast und Junioren, Nationalmannschaft und solche Sachen, und für alle, die schauen, die sehen es, ich habe ein bisschen mein Bild hinter mir aufgemotzt. Und ich habe mir zum ersten Mal, ich bin ein CD-Kind, haben wir zum ersten Mal eine Schallplatte gekauft, weil ich von meinem Vater so einen alten schönen Plattenspieler, eine alte schöne Anlage habe geerbt. Und eigentlich wollte ich Zürich West Sport und Musik kaufen, weil es so schön würde passen. Aber es ist eine Rarität und krass teuer im Moment. Vielleicht irgendwo finden die das noch. Kostet einen halben Conor McDavid für den EHC Olten. Und darum habe ich halt das neueste Album von Zürich West Loch der Zeit. Das hat gepasst, wenn wir schon mit dir Jahrhunderte zurückschauen können.
Ja, du bist halt noch ein jüngeres Semester als ich. Meine erste Vinylplatte, das war eine Single, gewesen. Die heisst «Grüezi wohl, Frau Stirnimann».
Ganz gross. Und bei Single muss man auf 45 und nicht auf 33 schalten.
Ja, und dann habe ich amix die 45 kann ich dann amix langsam laufen lassen und die große Platte schnell. Und das hat mega lustig gefunden.
Ja, das verstehe ich. Das würde ich auch noch heute. Wir haben Verlängerungen, also in Zukunft und in der Vergangenheit, bei lang noch. Julian Schmutz, 3 Jahre, Santokinen und 1 Jahr. Wir haben Verlängerung bei Aschua, Gauthier, Turkulainen, Batenot. Sie haben ein paar Goalien in der Aschua. Zu dem kommen wir in der nächsten Folge, weil dort haben wir eine Frage dazu, die das mal knapp nicht reingepasst hat. Wir haben Verlängerungen bei Kloten, Weibelsteiner, Profiko. Wir haben Verlängerung bei Biel, der Haas. Verlängerung bei Genf, der Granlund. Verlängerung bei Lugano, Schlegel, Zanetti. Neu kommt dort der Daniel Olsson von der ZSC Lions. Und wir haben Verlängerungen bei Bern, der Rhein und der Schild. Ist dir bis dahin irgendeiner ins Auge gekommen, von dem du darüber reden
willst? Olsson von Zürich, finde ich, ein spannender Spieler. Finde ich mega gut. Und ich glaube, das ist ein guter Pick.
Aber gell, wir wollen über die Wechsel reden. Du hast völlig recht. Olsson von der ZSC Lions ist 20, geht im kommenden Sommer zum HC Lugano. Zum Janik
genau. Stämmer. Und dann, du kommst noch zu den Wechsel.
Ja.
Oder? Ja, weil dort hat es zwei spannende, die ich irgendwie naiverweise für Olten auf der Liste gehabt habe. Und aber natürlich jetzt von einem National League Club abgerastet worden sind.
Wir reden von Bern. Rhein und Schild haben verlängert und neu kommen der Joel Grossniklaus und der Paul Mozach. Und da wollte ich natürlich die befragen dazu. Der Grossniklaus ist 19, Thun und Langnau Junior, die letzten zwei Saisons in der U20 von den Malmö Redhawks. Mhm. Und den hättest du gerne geholt und gemerkt?
Ja, ich habe so eine Liste gemacht mit potenziellen Free Agents, also nicht mit potenziellen, mit richtigen Free Agents, die ich gewusst habe. Die sind dort drauf gewesen und bei mir hoch auf der hoch im Ranking. Bei den Bird Dogs, die mich da unterstützen, sind die nicht so hoch im Ranking gewesen, aber weil sie es einfach nicht gekannt haben. Und ja, ich habe irgendwie ein bisschen Hoffnung gehabt, dass die vielleicht als Zwischenschritt ein Jahr in der Swiss League könnten verbringen, was vielleicht auch werden machen, indem das Bern dann die vielleicht mit B-Lizenz auslehnt, ja, irgendetwas.
Das mich doch komplett Sinn.
Ja.
ohne wissen, wer mit wem für kommende Saison Zusammenarbeitsverträge oder was auch immer hat. Was sagst du zuerst zum Grossniklaus?
Ja, eben sind eigentlich beides wirklich gute Talente, wo ich glaube, dass das gibt sicher mal National League Spieler. Und aber sind jetzt nicht jetzt irgendwie gross im Draft Schaufenster gsi, da bist du dann nochmal eine Stufe höher. Und wenn es das wäre, dann wäre es sowieso nicht für Olten in Frage gekommen.
Also Joel Grossniklaus, 19, Thun und Langnau Junior und bei Malmö gewesen, die letzten zwei Saisons, der Paul Mottach auch 19, Genf und Biel Junior. Eine Saison bei Sport in Vasa, auch in Finnland, und bei IFK Helsinki in der U20. Und eine Saison bei Ilves Tampere, also jetzt geht die letzte U20 und jetzt auch schon mit dem ersten Spiel bei Ilves Tampere in der finnischen Liga. Noch etwas zu diesen zwei sagen, oder? Ja,
vielleicht nicht zu diesen zwei, sondern ganz allgemein. Das ist natürlich jetzt ein sehr populärer Weg mittlerweile, dass Spieler, die sehr, sehr gut sind in unserer Juniorenliga und eben fast zu gut sind, dass die den Weg nach Skandinavien oder nach Nordamerika suchen, weil sie sagen, in unserer Juniorenliga wird zu wenig gefordert. Und wenn jetzt aber da, wenn wir jetzt unsere Swiss League ein bisschen positiver man könnte vermarkten und darstellen, dann muss ich sagen, dass ich glaube, ein Swiss League Jahr für so Spieler oder auch zwei ist wahrscheinlich fast wertvoller als ein Jahr zwei Juniorenliga in Skandinavien oder in Nordamerika. Aber da bin ich natürlich befangen bei dieser Meinung, das ist klar. Aber trotzdem, ja, wenn ich jetzt als neutraler Beobachter, würde ich das mindestens gleichwertig anschauen, wenn ich jetzt Berater wäre von so einem Spieler, von so einem Jungen.
Sehr schön. Alles gesagt. Die Zeit ist vorbei. Der Michael Liniger ist da. Michael Liniger, Head Coach vom EV Zug in der National League. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo miteinander. Freut mich.
Es klingt schon mal gut, darum wollte ich mir so langsam über die Lippen lassen. Die Champions League am Dienstag in Prag, morgen Freitag daheim gegen Lugano. Wie sieht euer Schedule aus, die Tag?
Ja, wir haben viel Reiserei. Ende hergereist, kein Eistraining dann mehr gehabt. Nachher Pre-Games geht am Dienstag und der Match. Und gestern wieder zurück. Heute haben wir ein kurzes Training gehabt. Aber manchmal fehlt dir fast ein bisschen die Trainingszeit. Als Coach würdest du gerne gewisse Sachen arbeiten, im Training auf dem Eis. Und dann, ja, es fehlt halt manchmal ein bisschen. Aber wir machen morgen, wenn der Pre-Games geht, tun wir ein paar Themen besprechen und dann haben wir halt wieder Spiel.
Pre-Games geht heisst, das ist ein Matchtag noch, ein kleines, kurzes, feines Training. Wie spielt sich das ab? Immer ein bisschen ähnlich? Oder eben, je nachdem, kannst du noch ein bisschen etwas mehr ansprechen oder weniger?
Ja, ist sehr kurz. Grundsätzlich sind wir hier in den letzten paar Jahren auch mit dem Dan davon ausgegangen, dass wir gescheiter die Energie sparen und das gar nicht mehr machen. Oder es war freiwillig gewesen. Und auch jetzt eben durch das, dass wir ein bisschen weniger Trainings haben, durch die vielen Spiele, die wir hatten, haben wir jetzt gesagt, mal ab und zu gehen wir drauf auf das Eis und dann probiert man noch etwas Taktisches, so, mehr so Laufwege oder gewisse Passlinien, die wir auftun wollen. Probieren wir das noch schnell ein bisschen, aber es ist so 15, 20 Minuten.
Früher war es so optional morning skate gewesen. Und jetzt mit neuem Coach, der schon ein bisschen mehr ansprechen konnte. Sind die Laufwege und Sachen, die ihr auftun wollt, gegnerbedingt oder auf euch konzentriert oder je nachdem?
Ja, es kommt ein bisschen darauf ab. Wenn wir gerade so Sachen sehen, die der Gegner uns gibt oder wo wir explizit angreifen, sagen wir mal, Schwächen oder so ein bisschen Zonen, die wir angreifen wollen, dann können es auf den Gegner bezogen sein. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn wir unsere Matches haben analysiert, dass wir dann sagen, ja, Neutralzone, Vorcheck ist jetzt nicht gut gewesen oder das Vorcheck im Allgemeinen und dann würden wir dann noch ein bisschen arbeiten. Also wirklich einfach auch ein bisschen basiert auf die Analyse, die wir gemacht haben.
Wir nehmen es auf am Donnerstagnachmittag, jetzt morgen am Freitagvormittag gegen Lugano. Gibt es dort etwas, muss ich es nicht verraten, was, aber gibt es dort etwas Gegnerbezogenes oder ist das etwas, was du sagst, wir haben zuerst Spiel, glaube ich, gewonnen gegen Lugano. Zwar knapp, aber gewonnen. Wir können so weit.
Ja, ich glaube, Lugano ist eine andere Mannschaft zu denen, wo wir sehen gespielt. Wir haben im zweiten Saisonspiel gespielt und Lugano hat sich entwickelt. Die sind so richtig heiß. In den letzten 10 Spielen, glaube ich, die beste Mannschaft. Von dem her erwarten wir ein sehr intensives Spiel. Jetzt nicht viel. Wir haben heute ein paar Sachen angeschaut im Training, aber wir werden morgen nicht mehr gross auf See gehen. Morgen geht es ein bisschen darum, das Feeling zu holen für uns allgemein. Aber wir wissen eigentlich, was soll kommen oder was wir müssen erwarten.
Das ist so schön. Wenn immer ich mit dir ins Gespräch komme, bin ich schon voll drin mit Fragen, die ich stellen will. Dabei wollte ich eigentlich zuerst gratulieren zum Weiterkommen in der Champions League. Wie hast du das Rückspiel in Prag gegen Sparta gesehen?
Ja, eigentlich war es nicht eine gute Leistung von uns, rein die 60 Minuten. Also, sie waren klar spielbestimmend. Wir haben uns das sicher nicht so vorgenommen. Aber ich glaube, die Ausgangslage halt mit dem 6-0 vorne war jetzt nicht unbedingt gut für alle Spieler oder für uns als allgemein, als Gruppe. Ja, da gehst du irgendwie ein bisschen locker in das Spiel, und so, obwohl dass man es immer anspricht. Die Spieler selber auch, es ist ja nicht nur der Coaching-Staff, der das angesprochen hat. Und dann haben wir nicht einen guten Match gehabt, aber ich glaube, die Regel sagt, dass es Hin- und Rückspiel ist. Und von dem her haben wir es schon souverän eigentlich über die Runde gebracht. Von dem her bin ich schon glücklich, dass wir sie weiterkommen.
Im Vergleich zu den anderen Schweizer Teams, oder, die draussen sind, Bern gegen Brines und ZSC gegen Kalpa Kuopio. Dir kommen im Viertelfinale gegen Lucco Rauma. Und da sind wir, glaube ich, schon drin. Das ist wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, eine von den ganz, ganz vielen Lektionen, die du in deiner kurzen Zeit jetzt als National League Coach schon hast müssen lernen, wie das ist, wenn du 6-0 in Vorsprung liegst im Hinspiel, wie der Zurückspiel bestritten ist, wie das du vielleicht wirst, wenn es nicht passt, oder sagst easy, wir sind 6-9 in Führung, darum noch aus dem Hinspiel, darum muss ich mich auch selber irgendwie vielleicht ein bisschen zurücknehmen, oder je nachdem. Das ist zum ganzen Anfang so ein bisschen das Ding. Ich durfte euch im Sommer besuchen, im On Your Marks, im OIM, im Leistungszentrum auf dem EVZug. Ich habe, und das ist nichts Neues, einfach Freude an den Schweizer Coaches in der National League. Ich habe Freude, wie Zug mit dir geplant hat, wie sie dich zuerst als Assistent von Dan Tagnes an die Aufgabe hergeführt. Was ist das richtig, so eine Lektion, wie du ein Rückspiel musst bestreiten, wie du dich willst und musst verhalten? Und was hast du sonst jetzt, wo man hätte eigentlich gerne ein bisschen früher eingeladen, aber jetzt hast du, glaube ich, schon relativ viele Lektionen gelernt. Wie schaust du auf die Monate seit unserem Treffen im Sommer, wo du zum ersten Mal als National League Head Coach ein Sommertraining hast geleitet hast, zurück?
Ja, das ist also schon recht eine lange Zeitspanne, obwohl das irgendwie erst 3 Monate sind. Aber es hat viele Lektionen gegeben, also praktisch täglich. Jetzt bei uns speziell immer müssen umgehen mit vielen Verletzten. Wir hatten bis zu 9 Ausfälle gehabt. Wichtige Spieler, Stammverteidiger. Und, ja, wie geht man mit dem um? Wie verkauft man seine Mannschaft? Welche Spieler kann man neu in die Rolle reinbringen und positionieren? Das waren so Sachen, die sehr herausfordernd waren. Wo ich hatte das Gefühl, wir haben es eigentlich wirklich gut gemeistert. Und eben mit der ganzen Gruppe, mit allen Spielern, nie nach Ausreden gesucht, sondern probiert, lösungsorientiert zu denken und gleich die Leistung zu bringen und eben nicht die Ausfälle als, als Ausrede braucht. Von dem her ist das sicher eine Lektion gewesen. Die andere war auch, dass wenn wir nicht so gut spielen, dass sie es nicht zu persönlich nehmen. Für die ist es ja immer so, ja, wenn man zu viel Leck-Mannschaft spielt, nicht so, wie man es gerne hätte. Und eben, dass man es nicht zu persönlich nimmt. Das gibt es manchmal, wo ich einfach gemerkt habe, wenn ich es persönlich nehme, dann bin ich nur gut im Coaching selber. Oder schwirren meine Gedanken um alles andere, aber sicher nicht mehr ums Coaching. Von dem her eben so ein bisschen die emotionale Balance zu finden, der Team manchmal auch. Ja, die richtigen Worte ist manchmal schwierig zu finden. Manchmal hat man das Gefühl, mal jetzt habe ich es getöpft, und manchmal ist es vielleicht die falsche Reaktion, manchmal betreffend laut werden oder eben betreffend sich ein bisschen zurücknehmen. Aber jeden Tag kommt etwas Neues und es macht mega Spass. Also ich liebe das, was ich mache.
Hilft dir das so, dass hier, zack, auf Prag, Auswärtsspiel, Champions League, Rückspiel, weiterkommen, super, heimreisen, zack, hier, schon wieder Lugano vorbereiten und nächste schon?
Ja, also ich habe es gerne, ja. Aber manchmal gibt es schon die Tage, wo du denkst, oh, jetzt mal zwei Trainingstage, so Stundtraining, wo man ruhig die Sachen anschauen kann, wäre gut. Aber das ist schon wieder eine Herausforderung, die wir gerne annehmen. Dann muss man andere Wege finden, wir reden viel individuell. Zeigen Videos individuell und dann, wir wollen unsere Spieler auch nicht überladen mit der grossen Spielanalyse und so, hat man gar nicht Zeit, weil eben die Spieler sind ja in diesem Rhythmus und die brauchen ihre Fähigkeit im Kopf, ja, auf dem Eis und darum wollen wir sie nicht müde machen. Also muss man immer herausfiltern, was ist denn genau das Wichtigste, was ist das Essentielle, was wir jetzt müssen zeigen, was wirklich wichtig ist für die ganze Gruppe und was ist eben, was kann man individuell besprechen. Also, ja, so ein bisschen die Balance.
Aber ist das Champions, gibt auch noch mal, Thomas?
Vielleicht noch mal zum Abschluss von der Champions League. Ich mag mich erinnern, vor Jahren mal, bin ich mit dem Reto Kleid zusammengesessen. Und das war noch vor der grossen Zeit, vor den beiden Meistertiteln von Zug. Und dann hat er gesagt, das ist ein grosses Ziel auf Zug, Champions Hockey League. Ist das auch in dieser Saison ein erst oder mindestens ein zweites Prioritätsziel? Nehme ich an.
Ja, das ist so. Also, es ist auch die Vorgabe vom Club, wenn wir. Bei unserem Leitbild oder im Fahrplan, so wie es bei uns heisst, Titel gewinnen und Junge an die Spitze führen. Das sind so die zwei Punkte, die grundsätzlich für einen Spitzensport gilt. Und wir haben nur zwei Möglichkeiten mehr, jetzt für Titel zu gewinnen. Und einer von denen wäre natürlich CHL-Titel. Wir wissen aber auch, dass das immer eine feine Linie ist. Oder eben mit, wenn man Ausfall hat oder wenn man alle Ausländer zur Verfügung hat oder wo muss man herreisen, wie ist der Spielplan, wissen wir auch, dass das nicht ganz einfach ist. Also ich muss jetzt sagen, jetzt wo ich drin bin, grösster Respekt ZSC, wie sie das letztes Jahr gehandelt haben, also beide Turniere sozusagen voll durchgezogen. Das ist also schon wirklich hochleistig gewesen, muss ich sagen.
Du kannst mir nicht zwei Saisons in Serie.
Du kennst ja eben ZSC Lions und das ist jetzt, wo ich mich vorbereitet habe, für mich eine spannende Frage an dich. Du kennst ja jetzt die Organisation und du hast vorhin auch gesagt, auch in Zug gilt es auch, junge Spieler zu entwickeln. Und jetzt gibt es ja zwei verschiedene Modelle. ZSC Lions mit dem Farmteam und der EVZ, wo quasi das Farmteam aufgelöst hat. Wo siehst du da Vor- und Nachteile? In welchen Gefäß tun sich Spieler besser entwickeln? Du hast jetzt Erfahrungen aus beiden Organisationen.
Ja, also ich muss ehrlich gesagt sagen, das Gefäß GCK war mir sehr sympathisch gewesen. Ich habe das Gefühl, nicht jeder Spieler, der in die National League kommt, wird direkt aus den Junioren arbeiten. Ich habe einfach auch dort die Zeit sehr genossen. Dort haben sie mich auch arbeiten mit den Jungen, eben mit ein bisschen längerer Zeit. Meistens etwa 3 Jahre hat man investiert in die jungen Spieler. Und ich glaube, dort haben wir schon einige auch, eben durch den Weg hat man einige rausgebracht. Also ich habe das sehr gut gefunden. Jetzt der Weg, den wir in Zug haben, dass wir eben die Jungen direkt entwickeln, ich sehe hier natürlich auch Chancen drin. Ich sehe jetzt aber auch, dass wir eben zum Teil die, die es vielleicht nicht direkt schaffen, dass wir die, für die auch Lösungen suchen. Aber heisst auch, dass wir sehr viel investieren bei unserer Hockey Academy, in Scouting, welche Spieler holen wir, wo wir dann wirklich auch denken, dass die eben den Schritt direkt schaffen. Also ich sehe eigentlich beides. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, ein paar Spieler brauchen ein bisschen länger für die Entwicklung, für auf ein National League Level zu kommen. Und darum tut mir einfach allgemein ein bisschen weh, wie die Swiss League ja, im Moment so ein bisschen aussieht, auch so ein bisschen die Fragezeichen um die Swiss League. Ich glaube, zum Teil auch finanziell schwierig für Spieler, sich der Team
ist so.
Wirklich als Profis einfach halt festzusetzen. Das tut mir einfach ein bisschen weh, oder? Weil ich glaube, das Gefäß braucht es grundsätzlich für die Entwicklung.
Voll einverstanden, ja. Redest du mir aus dem Herzen. Ja.
Du hast vorhin schon gehabt von den Verletzungen und Vitti hast du arrangieren müssen. Als ich im Sommer bei uns Training schaue, hat er zum Schluss noch ein Powerplay trainiert und denkt, ah super, Bankzone, PPAs, ah, das ist auch jetzt PP2, ah, mit dem Elia Riva, der macht das gut. Und dann macht es zack und beide Powerplay, Quarterbacks, ja, Diaz und Schlumpf sind auch verletzt gewesen, schon mal vier gestandene Verteidiger weg, der Moche, 18, super Junge, der seinen Platz hat und zack, auch wieder weg. Und dann ist Jesse Graham plötzlich und der Samuel Guerra, den du auslehnst. Du hast der Vojenile gefahren, der lange verletzt war, jetzt der Marcini halt für die Saison. Du hast dich müssen adaptieren und justieren, das hast du schon kurz erklärt. B, haben wir uns die Frage gestellt, sollte das nicht gezogen nicht passieren, wegen euch, wegen den medizinischen Möglichkeiten? Ist das einfach Pech schlussendlich, so Verletzungen?
Wir haben schon letztes Jahr recht viele Verletzungen gehabt. In der Team ist das natürlich thematisiert worden, Trainingsmethoden, sagen wir mal Load Management, also wie viel Volumen haben die Spieler off-ice und dann eben auf dem Eis zusammengenommen. Das waren grosse Themen, die wir eben besprochen haben. Und ich glaube, in der Team haben wir wirklich Optimierungen gemacht. Und jetzt die Verletzungen, die jetzt sind, passiert viel von denen. Oder grössten Teil sind halt Knochenbrüche, es sind Verletzungen von Impacts oder von Checks auf dem Eis, wo Hockey-Verletzungen sind, wo jetzt unsere Athletik gar nichts damit zu tun hat. Also unsere Spieler sind fit und ja, von dem her, das muss man schon gut analysieren, dass man da die richtigen Schlüsse daraus zieht. Und jetzt, eben wie gesagt, wir haben optimiert und jetzt, ja, wenn sich halt jemand den Fuss bricht, wenn er einen Schuss blockiert, oder wir haben noch extra Schütze in unseren Schlittschuhen und dann passiert es halt manchmal gleich. Also, von dem her sind wir uns bewusst, eben, dass wir hier etwas machen müssen, aber manchmal gibt es halt so Phasen.
Und gleich seit der 6. nach Verlustpunkt 3. Das sagt einiges über die Knappheit in der Tabellen aus. Da hat von den letzten 6 Spielen 4 Siege geholt. Ich glaube, das Einzige, was ein schwierig war am Anfang, sind die Heimspiele. Da seid ihr irgendwie mit 4 Niederlagen daheim gestartet. Hat sich aber auch verbessert. Wie hast du es geschafft, dass ihr trotzdem dort vorne seid dran geblieben?
Wie gesagt, wir haben nicht nach Ausreden gesucht. Oder? Das war auch das Thema von letztem Jahr. Viele Verletzte und dann der noch. Und dann ist es so, ja, da kann man nicht mehr. Oder? Und dann haben wir aber auch daran gearbeitet. Wir haben an dieser Basis gearbeitet, Zusammenarbeit. Für was stehen wir als Mannschaft, aber als Organisation als Ganzes? Und ich glaube, die Basis, die wir gelegt haben, schon durch den Sommer, auch rein mental, hat uns sicher ein bisschen geholfen. Und ich bin eigentlich immer davon überzeugt, dass wir mit jeder Aufstellung können, Punkte holen konnten. Also egal, wer eigentlich auf dem Eis war. Und wir probieren dann noch die ganz jungen Spieler, eben unseren 08er, die reinkommen, auch wirklich Mut zu machen, dass sie frech dürfen auftreten, dass sie mutig dürfen sein und dass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Und da geht es dann wirklich halt darum, eben, dass man mit den Spielern, die man zur Verfügung hat, dass man die an die Leistungsgrenze bringt. Mit welche Methode auch immer. Es kann ja mal sein, dass man ein bisschen hart ist, aber es kann sein, dass man verständnisvoll ist, aber dass die ihr Leistungspotenzial kommen. Dann haben wir ein paar Key-Players gehabt, sagen wir jetzt mal, wie der Leo, die natürlich super gut haben performt. Oder? Das hat natürlich geholfen und Stabilität gebracht für uns als Mannschaft.
Enorm im Goal hilft. Ja, anerkannte Formel. Was mich schön dünkt, ist gerade von Anfang an super Ausstrahlung gehabt. Sehr National League Head Coach-esque gewirkt. Was hast du, und das hat mich wundern genommen, für Aufgaben während dem Spiel? Wie hast du die verteilt? Wo greifst du ein? Wo lässt du was laufen?
Also, merci erstens vielmal, dass das so aussieht oder bei dir so rüberkommt. Ja, ich fühle mich wirklich auch wohl. Also, eben, der Plan ist so ein bisschen entstanden. Ich habe eine gute Zusammenarbeit mit meinen, sage jetzt mal mit dem Management, aber dann auch mit meinen Assistant Coaches. Von der Tia habe ich ihnen viel Verantwortung übergeben. Jetzt der Bank schicke ich nicht Spieler nicht mehr. Ich probiere Stürmer und also der Stürmer hat Monty der Montaigne, Thomas Montaigne, und der Verteidiger schickt der Roger Hansson. Und ich probiere beides einfach so ein bisschen zu verbinden auf der Bank. Oder? Ich glaube, das ist auch für sie viel spannender, so, dass sie dort so können mitwirken auf der Bank. Und ich habe immer noch genug zu tun. Ich probiere auch ein bisschen zu schauen, was macht der Gegner, und eben die Feedbacks zu geben. Ich habe Feedbacks links und rechts, also zu beiden Stürmern und Verteidiger geben. Von dem her haben wir da wirklich eine gute Zusammenarbeit gefunden, die für mich passt und eigentlich auch für die beiden Assistant Coaches.
Wir haben im Sommer, und da möchte ich einen Punkt weiter, weil das finde ich auch spannend, schnell über das Center geredet vom EV Zug, wie der dort belegt seid. Und dort hast du so in einem Nebensatz gesagt, ach komm, das ist beim Bulli so, und dann spielt es eh keine Rolle mehr. Und jetzt haben wir letzte Woche den Podcast gehabt mit dem Thierry Paterlini, der sagt, hey, das Spiel entwickelt sich immer noch wie mehr, hat er das Gefühl, werde ich noch krasser in Zukunft sein, zum positionslosen Spiel. Ganz generell, was möchtest du für ein Hockey spielen? Wo hast du das Gefühl, geht es her? Was könnt ihr alles umsetzen? Was hast du das Gefühl, braucht es vielleicht noch etwas länger?
Also das Positionslose denke ich auch, dass das je länger sie mehr auch ein bisschen kommt. Obwohl dass man vielleicht noch die Spezialisten hat auf gewissen Positionen. Aber wenn ich jetzt auch sehe, wie zum Beispiel der Sven Sentel bei uns hat Verteidiger gespielt, oder, da sehe ich durchaus Potenzial, dass das in Zukunft auch so könnte sein könnte. Ich glaube, ein paar NHL-Teams haben es zwar auch probiert mit mäßigem Erfolg, dass sie 4 Stürmer haben aufgestellt haben, aber ich denke einfach so ein bisschen die so ein bisschen Allrounder-Qualität, oder, dass man das ein bisschen reinbringt. Aber es ist auch nicht für ganz alle Spieler einfach. Was mir einfach gefällt, ist, wenn man Schwächen vom Gegner ausnutzen kann. Also egal, was wir besprechen vor einem Match oder so, dass man Schwächen und Löcher ausnutzen vom Gegner. Das ist auf einem gewissen Weg auch ein bisschen positionslos. Mhm. Und eben dann von Thierry auch gelesen, wegen dem Training. Und der Tier ist bei mir zum Teil so, wir haben gewisse Laufwege, die klar sind, vorgegeben sind. Aber dann sage ich auch, wenn die Scheibe so falsch liegt, für die Laufwege zu machen, dann macht sie nicht, weil ich das auch gesagt habe. Dann erwarte ich von euch, dass ihr das Spiel lest. Und ihr erwartet von mir selber nachher auch, dass ich sage, hey, voll, das war die richtige Lösung. Nicht nur, weil der Coach sagt, gang so, musst du immer so gehen. Mhm. Gewisse Prinzipien, wo wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wollen jetzt immer auf der starken Seite aus. Aber wie dass sie das lösen, das ist ein überladener Spieler. Oder? Das kann ein kurzer Pass sein, das kann sein, dass sich einer selber dreht. Einfach die Prinzipien müssen so eingehalten werden, so, aber finden die Lösungen selber. Und das, ja, dem sind wir auch immer am Schaffen. Oder eben, dass die Spieler auch mutig sind und selber das Spiel können lesen. So.
Also schnell als Übersetzung, starke Seite, strong side, dort wo der Böck ist. Genau. Spielaufbau genau. Auf diese Seite. Wo kommt die Inspiration her? Was hat deine Art Hockey zu spielen geprägt?
Ich glaube selber, wenn ich selber angespielt habe, du hast vorhin gesagt, Center, weißt du, so ein bisschen so halb wichtig und so. Und gleich sind wir Center wichtig. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich 2 Center in Linie habe, dann ist es schon mal gut. Das ist vielleicht so, was wir begonnen haben. Und dann aber das schnelle Hockey. Mir gefällt auch das Passspiel. Vielleicht auch von mir in der Vergangenheit, wo ich nicht so schnell war, oder? Aber ja, die Scheibe laufen und eben nach Give and Go wieder in Position kommen, dass die Scheibe wieder wollen. Ja, das gefällt mir halt einfach. Das ist der Tiefen in der Tiefe, kannst Kreativität ausleben und das intensive Zweikämpfe, das ist etwas, was einfach dazugehört. Es kann viel Energie kreieren, nachher, wenn man in den Zweikämpfen stark ist, wenn man reingeht in die Bandenkämpfe. Da sehe ich einfach zum Beispiel bei uns das Klenitschka, es gibt einfach Energie, wie der manchmal reingeht und so. Mit voller Überzeugung. Oder? Dass man das ausleben kann, ist nicht normal. Das ist schon etwas Spezielles, dass man das darf ausleben darf. Und es ist noch erlaubt.
Der Thomas hat mir, das war ein super Tipp gewesen. Der Dan Tangnes ist in einem Podcast Eyes on the Prize von den Montreal Canadiens. Montreal Canadiens Podcast. Wieso immer auf Englisch? Aber super interessant. Ganz, ganz viele Sachen zum Thema Leadership, wo man auch in seinen eigenen Tag kann mitnehmen, Alltag, mit Sachen wie, und das habe ich das Gefühl, hat er sehr gut umgesetzt, eben auch mit dir. Du dich mit Leuten umgeben, die dir erlauben, das Beste aus dir rauszuholen und probier auch, ihnen zu erlauben, das Beste aus ihnen rauszuholen. Und der zweite Punkt, also kannst du schnell etwas zu dem sagen, weil ich glaube, das ist auch etwas, wo eine Lehre, die du wahrscheinlich so hast mitgenommen. Der zweite Punkt ist, und das habe ich mir nie so überlegt, Er sagt, in Schweden, wo er jetzt auch wieder Headcoach ist von Rögle, hast du alle schwedische Coaches. Er ist zwar Norweger, aber auch Schweden gross geworden. Hockey-technisch. Und es spielen eigentlich alle den gleichen Spielstil. Nuancen sind anders. Aber es ist relativ ähnlich. Da gibt es nichts, was du nicht hast gesehen. Und ich habe dann für mich weitergesponnen, logisch, in Nordamerika hast du nordamerikanische Coaches, in Finnland hast du finnische Coaches. Aber in der Schweiz, und das sagt er, hast du weiter Clash of Coaching Styles. Weil du hast Nordamerikaner, Schweden, Finnen und eben auch Schweizer, wo ich gar nicht so sicher bin, wie ist der Schweizer Stil. Also, stell nie drei Fragen auf eine, Schötlisberger. Aber das erste ist Leadership, das zweite ist Clash of Coaching Styles in der Schweiz und das dritte ist, wie ist der Schweizer Stil? Los!
ja, Leadership, aber der Tier, das habe ich immer betont. Der Dan ist schon einer, wo hast gemerkt, er geht mit Menschen um, wie es muss sein, Respekt. Er will Menschen besser machen und das habe ich eigentlich täglich erfahren. Aber er hat auch verschiedene Tools gehabt, wie er es gemacht hat. Manchmal hat er sehr hart können sein, hartnäckig, eben manchmal auch sehr zuvorkommend, aber immer auf eine gute Art. Und das mit Menschen arbeiten, das ist natürlich etwas, was mich inspiriert. Also das ist grundsätzlich egal, was ich mache, aber das mit Menschen zusammen sein und eben Menschen die Leistungsgrenzen führen, das ist natürlich etwas, was mir extrem Spass macht und wo immer unterschiedlich ist. Also der Team muss immer auch Lösungen finden. Das macht es halt auch so spannend. Das ist das. Und ich glaube, dass verschiedene Hockey-Länder aufeinandertreffen oder Philosophien, das ist, glaube ich, in der Schweiz schon so. Das sieht man auch, wie verschieden das die Teams spielen. Zum Beispiel in Trap, also bei dem Steuerspiel, oder wenn man wartet, sieht man eben viel, okay, es hat Finnland gemacht, in der WM, und jetzt machen das viele Teams, und jetzt kommt etwas anderes von Nordamerika wieder, oder ich glaube auch, das Unterzahlspiel wird auch so ein bisschen, NHL macht so, und jetzt langsam kommt die Schweiz so ein bisschen so. Dort sieht man viele verschiedene Sachen. Ich finde das sehr spannend. Ich probiere das Beste daraus zu nehmen, betreffend die Schweizer Identität. Ich probiere das Beste daraus zu nehmen, also schon von dem, was ich früher angesammelt habe. Ich muss schon sagen, das, was der Arno gemacht hat, das tut mich natürlich schon noch beeinflussen. Obwohl, dass ich nie unter ihm gespielt habe, aber ich habe natürlich viel mit dem auseinandergesetzt. Wir haben viele Duelle gehabt gegen Davos, Duelle, die eher geschmerzt schlussendlich, weil wir verloren wichtige Spiele. Aber einfach so eben die Intensität und so das Verfolgen von einer Perfektion von einem gewissen Spielstil oder auch mit dem schnellen Transition-Spiel, das hat mich natürlich schon immer fasziniert und das probieren wir noch einzubauen. Gerade so wie halt eben die Inputs von meinen schwedischen Assistenzcoaches, die jetzt vielleicht ein kontrolliertes Spiel im Kopf haben oder mit einem kontrollierteren Spiel sind aufgewachsen. Ich probiere es irgendwie alles zu kombinieren.
Tust du das Spielsystem deinen Präferenzen anpassen oder nach dem bestimmen? Oder tust du das Spielsystem dem Spielermaterial anpassen?
Ein bisschen beides grundsätzlich. Aber jetzt haben wir schon, also das Spielsystem, das wir jetzt spielen, das habe ich im Grundsatz schon ein bisschen entwickelt bei GCK. Ich bin immer so ein bisschen dran gewesen. Und eben, es hat Teile drin von Ricard Grönborg, die er gemacht hat. Es hat Teile drin vom Fischi sogar, was auch immer, Defensivzone. Und darum, das ist schon mein Playbook, das wir da umsetzen. Aber alles natürlich immer mit der kompletten Offenheit für Inputs von meinen Spielern. Also die Spieler können ja auch kommen und sagen, hey, ich habe noch das gesehen oder ich habe das Gefühl, der Team wäre es besser, wenn es der zweite Sturm ein bisschen früher kann gehen und so, weil ich würde das gerne weiterentwickeln. Ich habe immer gesagt, das ist nicht ein abgeschlossenes Ding, das Playbook. Nein, das muss sich weiterentwickeln durch die Saison, dass wir eben möglichst perfekt nachher auch auf unser Spielermaterial abgebrochen, nachher auch das perfekte Spielsystem haben. Es war wichtig für mich, dass wir eine gute Basis hatten, defensiv, ohne Scheiben. Ich glaube, das hat sich so schlussendlich erlaubt, mit den vielen Ausfällen, die wir hatten, überhaupt zu Punkt zu kommen. Vielleicht, wenn ich das Spielsystem nur hätte, auf offensiv ausgelegt, auf unser Spielermaterial und Talent, das wir hatten, hätte ich, glaube ich, mehr Mühe gehabt, zu Punkt zu kommen, wo wir dann so viele Ausfälle und Verletzte hatten. Darum, das bin ich schon ein bisschen stolz, wie wir es dort hier hergebracht haben. Es ist immer noch nicht ganz so, wie ich es sehr gerne hat. Mhm. Vielleicht wird es auch nie so sein. Eben, Perfektion ist ja nicht, ist fast nicht erreichbar, das ist nicht erreichbar, aber wir wollen so gut wie möglich sein, dem, was wir machen.
Weißt du, wieso dass man manchmal 3 Fragen in einem stellt? Weil man eigentlich noch 1000 Fragen hat, aber die Zeit langsam abläuft. Und auf etwas wollte ich noch kommen. Respektive, das ist übrigens für mich so der Hintergedanke. Der Thomas hat als sein Leitmotto, ich habe mindestens auf jede Antwort eine Frage. Der Dan Tangnes hat im Podcast gesagt, er sei manchmal eine richtige Pain in the ass, wenn eine Person interessiert und die kann, egal von welchem Fach kommen, dann fragt er, fragt er, fragt er. Und ich glaube, das ist A, etwas, wo ich eine sehr schöne Qualität an den Menschen finde. Und B, wenn ich mir das so richtig überlege, wenn ich euch Schweizer Coaches zulasse, Thierry Battelin letzte Woche und dir jetzt, wahrscheinlich werden auch die Spieler irgendwann dorthin müssen kommen, weil für diese Art Eishockey-Spieler braucht es einfach intelligente Spieler. Ohne zu sagen, dass wir die jetzt nicht haben, aber das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Das geschlossen, möchte ich noch schnell zu meinen Zuschauern. Wir bekommen immer sehr, sehr viele Rückmeldungen von Zuschauerinnen und Zuschauern, respektive Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich habe mir so Freude, wie die Qualität von denen ist. Jetzt hat jemand relativ lang geschrieben mit 3 Fragen an dich. Hast du noch 5 Minuten, Lini?
Ja,
super. Der Marco schreibt, hi zusammen, cooler Talk, macht Spaß euch zuzuhören, respektive eure Meinungen sichten zu kriegen. Ich habe tatsächlich einige Fragen im Speziellen an Michael Liniger, wenn er morgen bei euch im Talk ist. Wichtig, es geht mir nicht darum zu beurteilen, ob Dan oder Michael besser sind, waren, sondern nur darum, Eishockey besser zu verstehen, weil ich Hockey sehr intensiv verfolge und Spaß daran habe, die Unterschiede zu erkennen und zu verstehen. Erstens von 3. Die Angriffsauslösung, von dem haben wir schon kurz gehabt, hast du schon gesagt, hat sich aus meiner Sicht gegenüber Dan Tangnes verändert. Ich meine zu sehen, dass wie mit einem offensiven Libero gearbeitet wird, kenne die richtige Bezeichnung dieser Auslösung nicht, welcher als Packverteiler sich anbietet und an die schnell anrückenden Mitspieler weiterleitet, ähnlich dem Powerplay-Entry. Was ist der Grund, dass die Angriffsauslösung angepasst wird versus Dan? Erstens, weil seine Art ausgelutscht ist, durch das sich die Gegner darauf eingestellt haben, siehe letzten 2 Jahre, oder zweitens, weil bewusst neue Reize in der Mannschaft geschaffen werden, damit man sich wieder mit neuem beschafft, respektive die Spieler mehr miteinander kommunizieren müssen. Oder drittens, dass die Analyse der letzten Saison, respektive von Michael Liniger, die Variante ist, welche dem neuen erfolgsentsprechenden Ansatz entspricht. Puh, 1 von 3.
Ja, also die Auslösung, der Dan hat letztes Jahr selber schon ein bisschen etwas angepasst, hier. Also wir haben schon einen Stürmer recht früh können schicken. Und jetzt, das wäre jetzt etwas, was ich so auf unsere Mannschaft anpasst, zum Beispiel. Mir gefällt es so, dass man einen Stürmer kann mal schicken kann. Der kann gehen, und zwar Vollgas. Wir sagen jetzt dem Slash Skater, ich weiss, andere Teams haben so viel. Und ich denke einfach, wenn Lino Marcini in der Mannschaft hast, der Gregory Hoffmann, jetzt Kubalik, die das schmecken und wo einfach sehr gute Läufer sind. Dann wollen wir das ausnutzen. Das ist jetzt eine Stärke von uns. Das macht es einfach immer gefährlich. Für die Verteidigung des Gegners müssen immer auf der Hut sein, dass sie nicht geschlagen werden, oder wenn wir nicht die langen Pass spielen. Also er entweder bekommt er die Scheibe und kann das Goal angreifen, oder er kreiert Raum nachher für unsere Verteidiger. Das wäre dann auch der nächste Punkt. Oder? Durch das, was wir ihn rausschicken, haben wir nachher einen Verteidiger, der mitlaufen im Angriff. Und das ist halt auch etwas, was ich denke, sowieso im modernen Hockey muss der Verteidiger sich einschalten in die Offensive, sonst kreierst du gar nichts. Ja. Und darum passt das eigentlich für mich zusammen.
Und ich habe jedes Mal als Kommentator so fest Freude, wie dann passiert etwas im Spiel. Weiss, versa oder eben nicht umgekehrt, wenn halt einfach nichts passiert zum Teil. Zweitens, Shots on Goal pro Spiel. Es ist feststellbar, dass sich die Anzahl von Dan Tangnes versus Michael Liniger von über 30 Shots on Goal per Spiel auf nun oder weniger als 25 Shots on Goal pro Spiel bewegt hat. Ähnlicher Trend ist auch im Shots on Goal Slot erkennbar. Hierzu folgende Frage. Wird dies bewusst angestrebt und sucht eine möglichst gute Abschlussposition, oder ist dies an den Verletzten geschuldet und eine möglichst hohe Spielkontrolle wird angestrebt mit der Konsequenz, dass der offensive Output darunter leidet?
Das ist noch schwierig zu beantworten. Sicher ist es nicht gewollt, dass wir weniger schiessen, aber eben, man muss wissen, es sind Shots on Goal, und manchmal denke ich vor Peripherie, von ein bisschen ausserhalb vom Slot, muss man nicht immer aufs Goal schießen. Da kann man ruhig auch Stück finden und eben so probieren, Chancen zu kreieren oder so. Das wäre eine Begründung, aber auf der anderen Seite haben wir schon gesehen, dass wir viel zu wenig so Attack-Modus haben. Oder? Also wir attackieren viel zu wenig auch für uns und da sind wir dran am Arbeiten. Wir kommen zu wenig ins Lot und das ist eine Zahl, die nicht gut ist und die sind wir dran, um wieder erhöhen. Also es wäre jetzt nicht bewusst gewesen. Das war für uns auch ein bisschen Überraschung gewesen. Aber mit dieser Mannschaft und mit dem offensiven Potenzial, das wir haben, dass wir die nicht mehr kreieren. Ich denke, manchmal sind wir auch noch ein bisschen lieb zueinander, dass man noch einmal ein Bässchen sucht und dann noch einmal ein Bässchen sucht. Anstatt, dass man eben mal aufs Goal bringt und dann für die Rebounds geht oder eine zweite Chance daraus kreiert. Ja.
Markus, super Frage. Herzlichen Dank. Du siehst, was das beim Linie auslöst. Drittens, Bulli, wenn die Linie Kubalik, Kovac, Tatar auf dem Eis steht, nimmt es öfter einen Tatar, das Bulli wahr. Aus meiner Sicht ist Kovac, durch das er der Center ist und mehr Center-Bulli-Erfahrung hat, der bessere Bulli-Spieler. Die Statistik unterstützt das auch. Macht man dies jetzt in der Quali, damit Tatar hier möglichst viel Wiederholung hat und somit Erfahrung am Bulli sammelt, weil Kovac dies schon hat? Oder was ist der Hintergrund hierzu? Oder hat das was damit zu tun, auf welcher Seite das Bulli stattfindet?
Ja, genau. Da geht es vor allem um die Seite, wo das Bulli stattfindet. Weil auf der linken Seite kann man mit der Backhand arbeiten, als Linksspieler. Das wäre der Tatar. Und dort haben wir einfach höhere Chancen, dass man das Bulli gewinnt, grundsätzlich. Und ich glaube, der Tatar, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, Tatar hat auch höhere Chancen, dass der Kovin mit seiner Vorhand das Bulli gewinnt. Und das ist eigentlich der einzige Grund. Aber da gibt es auch verschiedene Situationen, aber das ist der Grund, wo die beiden Spieler unterschiedliche Stücke haben. Und das gibt natürlich auch gute Optionen für uns als Coaches. Wenn man weiss, dass man diese Linie auf dem Eis hat, oder wenn man jetzt zum Beispiel Sendler Leuenberger auf dem Eis hat, dann wissen wir schon, beide Seiten sind eigentlich gut abdeckt mit diesen Face-Offs.
Also Tata Linksschütz spielt Bulli von links, dass er gegen Bande rausgewinnt und genau gleich der Kovac Rechtsschütz spielt von rechts. Markus, herzlichen Dank und dir noch viel mehr Linie für die Beantwortung von seinen Fragen. Thomas, die letzte gehören dir.
Die letzte, ich habe eine ganz persönliche Frage. Wo glaubst du, spielt dein Sohn Elia in 5 Jahren Eishockey?
Ich glaube, er könnte National League spielen, ja, in 5 Jahren. Mhm. Er muss sich körperlich noch ein bisschen entwickeln, körperlich noch ein bisschen robuster werden, sagen wir mal, ein bisschen schneller werden, aber dann denke ich durchaus, er hat das Potenzial, rein vom Verständnis vom Spiel, für National League können spielen.
Teile die Meinung.
Gut, Schlusswort, oder? Sehr schön. Kommt, dann habe ich noch eine letzte und dann lassen wir die wirklich gehen. Du hast zusammen mit dem Reto Klein Nachwuchs gespielt, gell? Wie lange noch? Bei der östlichen SCL Tigers. Die kennen dich bestens. Wie ist es mit ihm zusammen zu arbeiten? Wie? Ja, nicht, das ist an sich eine blöde Frage wegen der Rückendeckung. Aber ich habe das Gefühl, die Organisation, sie hat dich gut daran hergeführt und das passt. Und das ist von außen her stromlinienförmig, schöne Organisation, die das eine ins andere gibt, eben der Tangnes nicht dir übergibt. Der Klein ist in seiner 12. Saison als GM-Bezug, du jetzt der erste als Head Coach, vorher 2 als Assistant Coach gewesen. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Wie ist die Organisation? Und das ist die letzte Frage. Wo hast du das Gefühl, könnt ihr in dieser Saison, in den nächsten 2-3 Jahren her?
Ja, also die Zusammenarbeit mit dem Reto, ja, ist sehr gut. Also, ja, wir verstehen, ich glaube, ihm tut es so gut, mal etwas anderes zu hören, wenn er da. Also nicht böse, überhaupt nicht.
Nein, nein.
Mal vielleicht andere Inputs von jemandem zu bekommen, wenn er die vom Dan. Obwohl dass er sich immer noch viel mit dem Dan austauscht und sie viel über Hockey, aber auch halt über das Leben allgemein reden. Aber ich glaube, das hat immer gut, wo ich einfach zum Teil andere Ansichten habe. Wir können die Team einander aber so direkt und offen und ehrlich sagen, du, ich sehe das nicht so. Wir finden irgendwie immer eine Lösung, wo wir zusammen sagen können, so stimmt es doch, so geht es doch in die Richtung, die wir besprochen haben. Das ist mit dem so, aber ich spüre eben dort hier den Rückhalt und sage jetzt mal das Verständnis vom Management und vom Patrick Langwiller auch, dass das, was wir besprochen haben, was ich mir auch vorstellen konnte, bevor dass sie mich nachher haben genommen. Habe ich auch ihnen so ein bisschen meine Philosophien, meine Ideen für die Organisation können vorstellen und bis jetzt habe ich probiert, wirklich jeden Tag das so umzusetzen, wie ich dann noch gesagt habe, oder? Und authentisch zu sein. Ich habe gesagt, wenn ihr mehr wollt, dann bekommt ihr das. Und jetzt das probiert, so umzusetzen. Und durch das, glaube ich, spüre ich von meiner Seite sehr viel Vertrauen vom Management-Seite. Und das tut natürlich in der ersten Saison als Headcoach extrem gut, auch das Vertrauen zu spüren, auch wenn man ja, zum Teil vielleicht ein Match verliert oder vielleicht zwei Matches verliert oder die Leistungen nicht so sind, aber man spürt, wir gehen alle gemeinsam in die gleiche Richtung. Ich schätze das natürlich, das Vertrauen und die Offenheit, aber auch die Feedbacks, wenn sie zum Teil auch kritisch sind, schätze ich natürlich sehr.
Thomas, ist gut.
Ich habe nur ein Schlusswort. Keine Frage mehr.
Gut.
Für das haben ich finde einfach, das passt jetzt das Schlusswort. Das ist mir gerade spontan in den Sinn gekommen, weil es geht um den EVZ, es geht um den Michael Liniger und es geht um den Leo Schumacher, die Legende vom EVZ. Ich mag mich erinnern, du hast mit ihm gecoacht bei den ZSC Lions und dann war irgendeine Fernsehsendung, wo ich mit ihm zusammen war. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Und so off the record haben wir dann über dich geredet und dann hat er mir gesagt, du musst schauen, der Michael Liniger, das gibt einen sensationellen Head Coach. Jahre später, heute sitzen wir da und hat recht gehabt.
Und wie? Wir schwingen die EVZ-Fahne in der Champions Hockey League. Wir sind ganz neutral in der Schweizer National League, aber wir vor allem Personen unterstützen. Und es fängt riesig mit Schweizer Coaches, eben, um auch so ein bisschen reden. Michael Liniger, ganz herzlichen Dank und ganz viel Glück, was es manchmal auch braucht auf deinem weiteren Coaching-Weg.
Ja, merci vielmals.
Und so kommen wir zum dritten Teil. Und so viel soll noch gesagt sein, ich habe so fest Freude, jetzt haben wir alle drei amtierenden National League Coaches zu Gast gehabt, mit Marco Bayer, mit Thierry Paterlini und mit Michael Liniger heute. Es gibt so viele neue Möglichkeiten, uns auch Medienschaffenden, wenn du so nah auf Mundart kannst, austauschen mit denen und sie erzählen aus dem Nähkästchen. Ich finde es grossartig.
Vorteil in der Kommunikation zwischen Coach und Spieler. Ich glaube, in der Muttersprache bringt man die eine oder andere Nuance halt einfach doch noch besser über und hat ein bisschen mehr Verständnis für die Kultur von der Schweizer gegenüber vielleicht einem Importspieler, wo es dann schon sehr viel Vorbereitung und Interesse und Empathie braucht, um auf der gleichen Ebene mit denen zu reden. Also das ist sicher ein kleiner Vorteil, wenn viele finnische Coaches, schwedische Coaches und Schweizer Coaches sind.
Yes, nächste Woche hat jetzt Gast der Lars Leuenberger, der wird ja dann vielleicht auch irgendwann wieder mal Head Coach sein bei einem National League Club. Früher oder später, so they say. Ja. Du schnell den QR-Code einblenden für alle, die uns schauen, via YouTube oder via OnePlus oder via MySports-App. Und für alle anderen, da gibt es im Beschrieb den Link zu dem, wie ihr uns Nachrichten senden könnt. Noch viel besser via WhatsApp-Message auf 076 720 95 33. Und ich habe langsam Freude. Ich habe kürzlich eigentlich aus technischen Gründen nochmal die ersten paar Minuten von der letzten Folge, vorletzten, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich an deinen Lippen bleiben kleben, Thomas, weil es einfach super interessant ist, was du erzählst. Und darum haben wir
auch den Podcast so gestartet.
Alles!
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Richtig, deine Meinung. Und das durch den Filter okay. Von den letzten paar Jahrzehnten bis Jahrhundert ist okay. Und die hatte ich auch Freude gehabt, wo der Adrian Bürgler von Watson mir geschrieben diese Woche. Wir kennen noch aus der Saisonprognose und wir treffen uns jetzt am Christmas-Special nochmal, wo wir dann zurückschauen auf unsere Saisonprognose, wo sich hat erkundigt nach dem Lionel Dedial. Hat gesehen bei den ZSC Lions in den Junioren, ganz Jungen, wo ob wir nicht mal können, den Thomas fragen, ob er den schon kennt und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, Adrian, das ist gar kein Problem, geh zurück auf Folge 28, Staffel 2, Folge 8. Nach einer Stunde und 2 Minuten verstehe ich, wenn nicht alle Fragen hast durchgehört. Dort haben wir sehr viele Fragen beantwortet. Aber, und da kommt auch wieder das Kompliment an euch, an die Community, die wir bilden können. Zusammen entgeht es fast nichts. Der Nico hat dann gefragt, Elite Prospects hat Lionel Dedial als möglichen Top-Draft-Pick für 2028 vorgestellt. Was macht ihn so besonders und wann kann man mit einem Profi-Debüt rechnen? Hat denn der Thomas schon alles beantwortet? Aber was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Ich habe gedacht, weil sehr viele Fragen auch kommen wegen deinem Scouting, wegen deinem Scouting-Tum und deiner Erfahrung. Nehmen wir doch den einfach mal als Beispiel und tun in den kommenden Jahren, wo wir hoffentlich den Podcast noch für euch machen können, ein bisschen verfolgen. Der Lionel Dedial ist 14, wird am 27. November, also nächsten Donnerstag, 15, spielt in der U18-Elite der ZSC Lions, hat bis jetzt in 16 Spielen 10 Goal, 14 Assists, also 24 Punkte gemacht, ist Top 10 von der Scoring-Liste der U18-Elite als im Moment noch 14-Jährige. Hat jetzt auch schon ein Spiel gemacht bei der U21 Top, also nicht Elite, nicht höchste Stufe, sondern zwei höchste Stufen. Der hier, ein Spiel, ein Goal. Ist halt auch physisch da, 1,87 und 82. Beim Agent ist er ein bisschen schlecht vertreten mit dem Sven Helfenstein. Aber natürlich wollen wir auch dem seine Meinung noch abholen. Vom Sven Helfenstein, vom Agent. Zuerst du nochmal, Thomas. Der Nico hat gefragt nach dem «Wann kommt das Profi-Debüt bei der ZSC Lions in der National League?» wie hast du auch als Mitglied vom NHL Central Scouting jetzt schon geschaut auf den 14-Jährigen noch für eine Woche und den 15-Jährigen in der Woche?
Ja, ich habe ihn schon gesehen, spielen. Auch aufgrund von einem Hinweis von meinem Sohn, der in der ZSC Lions-Organisation Juniorentrainer war, jetzt Sportchef bei Efretiken. Und haben dann den Dedial auch beobachtet. Und er ist einfach jetzt überragend auf seiner Altersstufe, also in seiner, für seinen Jahrgang. Oder? Das ist so technisch. Geht Risiken ein, macht Highlight, Real Plays, schiesst viel Goal, ist auch körperlich schon überlegen gegenüber der Gleichung. Und bei 14-Jährigen fange ich in der Regel etwa an scouten. Und probieren festzustellen, wer ist der Beste in dieser Altersstufe. Und wie viele Punkte, Leistungspunkte kommt der von 0 bis 100 jetzt in diesem Ding. Und jetzt habe ich festgestellt, das ist der Beste in der Schweiz auf dieser Altersstufe. Der hat vielleicht 72 Leistungspunkte jetzt von 100 möglichen. Und jetzt fängt aber das Spannende an. Und darum finde ich deine Idee, dass wir den jetzt einfach mal verfolgen, bis er ins Draftjahr kommt. Hoffentlich können wir so lange den Podcast machen. Das würde mich mega freuen. Und tun den von Zeit zu Zeit eben dynamisch immer wieder beurteilen. Weil jetzt, das Spannende ist jetzt seine Lernkurve. Oder? Jetzt ist er klar der Beste auf seiner Altersstufe. Es gibt einen zweiten, der relativ nah ist, aber er ist klar der Beste. Und jetzt wollen wir schauen, was passiert jetzt, bis er 17,5 ist, wenn er betraftet wird, oder 18 ist er dann. Und dann, und darum tue ich jetzt auch 14-Jährige schon einschätzen, obwohl das eigentlich viel zu früh ist, um zu sagen, das gibt mal einen NHL-Star oder weiss nicht was. Oder. Aber er ist heute der beste Schweizer in seiner Alterskategorie. Wenn er jetzt, ich sage jetzt mal, der heisst jetzt Dedial. Ich sage jetzt einfach einen fiktiven Namen, Müller. Gibt's einen, der in der gleichen Liga spielt und vielleicht heute 45 Leistungspunkte hat und nicht 72 wie der Dedial. Wenn am Drafttag der Dedial dann 85 Leistungspunkte hat, also hat sich von 72 auf 85 verbessert und der andere von 45 auf 80, dann ist der Dedial, wenn getraftet wird, immer noch der beste Schweizer Spieler. Aber dann würde ich den anderen draften, weil er die steile Lernkurve gehabt hat. Und das ist ein Indiz, das ist keine Wahrheit, gibt es immer Ausnahmen. Was ist ein Indiz, dass der mit der steileren Lernkurve im Alter zwischen 14 und 18 mit 25, wenn sie auf dem Peak sind, an der Leistungsfähigkeit, dass er dann der bessere Spieler ist. Und jetzt wollen wir schauen, wie die Lernkurve vom Dedial aussieht. Ich bin mega gespannt. Das ist ein ganz, ganz ein interessantes, spannendes Talent.
Jetzt hat er natürlich A, körperliche Vorteile, he? Schon jetzt 1,87 und 82. Und B, und dort kommen wir zum Nico, der hat geschrieben, Draft 2028. Jetzt ist es eben auch so, dass nicht alle pro Jahrgang draftet wird, sondern dass der Cut am 15. September jeweils ist. He?
Genau.
Also ein zweiter Vorteil für den Dedial wird wahrscheinlich sein, dass er jetzt eben 2029 draftet wird und der zu den Älteren gehört.
Sehe ich sehr. Das ist eher ein Nachteil, wenn man das sicher ist. Das ist ein bisschen eine Falle, die gestellt wird, der NHL Scouts. Also nur, das ist nur ein marginaler Nachteil. Und zwar aus folgendem Grund. Weil er dann eben so spät draftet wird, später draftet wird als die anderen, tut er dann, wenn er. Jetzt muss ich schauen, was ich, dass ich nichts Falsches sage. Nein, das ist so. Er tritt dann nicht bei der gleichen U18 WM an, wie die anderen von seinem Jahrgang im Draft, im eigentlichen Draftjahr, oder? Weil er ein Jahr später drankommt. Und dann tendiert man ein bisschen dazu, dass man dann die ein bisschen vergisst. Oder? Also jetzt sagen wir, haben wir vielleicht vier gute Draft-Picks mit dem Jahrgang 2000, was ist schon 15 oder 14, hast du gesagt?
Jahrgang 10.
Jahrgang 10, eben 15 ist oder 14 ist. Genau. Jahrgang 10, genau. Hat vielleicht 5 gute 2010 und alle sind vor dem 15. September geboren. Und die gehen dann auch im gleichen Jahr in den Draft. Und dann tendiert man ein bisschen dazu, den anderen ein bisschen zu vergessen. Hat aber dann den Vorteil, wie du auch richtig sagst, dass er natürlich dann gegenüber den 2011er, wo dann mit ihm in den Draft kommen, ist er dann wahrscheinlich körperlich schon ein bisschen reifer, weil er schon ein bisschen älter ist. Aber er kann dann einfach nicht mehr im gleichen Schaufenster auftreten. Müsste dann schon so gut sein, dass er dann, wenn alles jetzt gut kommt, wird er schon in der Profiliga dann spielen und dann spielt das nicht mehr so eine Rolle mit der Junioren-WM, ob er dort auftritt oder nicht. Ja, tendenziell, es gibt so Auswertungen, oder? Das, wo man sagt, welche Geburtstage, in welchen Monaten wird man eher zu spät draftet und in welchen Monaten wird man eher zu früh draftet. Also tut man Spieler unterschätzen. Also wenn man früher im Jahr Geburtstag hat, wird man tendenziell ein bisschen überschätzt und wird man früher noch draftet, wenn man spät im Jahr Geburtstag hat, tendenziell ein bisschen später. Und das ist einfach ein Fall, der einem gestellt wird, wenn einem das bewusst ist als Scout, dann ist die Halbmiete schon erledigt, oder? Man muss sich das immer vor Augen halten.
Weil das nur die NHL wie im Draft macht mit dem 15. September natürlich, und ja. U18 etc. geht es einfach nach Jahrgang. Sehr schön. Wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ich höre jetzt auch schon wieder ganz viel im Hintergrund, wo...
Ich kann noch eine Ergänzung.
Bitte?
Es ist auch natürlich, auch wenn jetzt der NHL-Cut, wenn 15. September nicht so wäre, gibt es auch Untersuchungen, dass auch in Europa Spieler, die früher im gleichen Jahrgang Geburtstag haben, tendenziell eher gefördert werden, weil sie dann eben meistens schon ein halbes Jahr weiter sind in der Entwicklung, als die spät Geburtstag haben. Und wenn es dann darauf ankommt, wer nehmen wir jetzt in die Elite-Mannschaft und wer nur in die Top-Mannschaft, wird einem dann auch dort ein bisschen die Falle gestellt, dass man dann die Späten, die vielleicht noch ein bisschen im biologischen Alter ein bisschen hinten drin sind, physische Entwicklung, dass man die zu früh fallen lässt und die anderen ein bisschen überschätzt, die frühen. Punkt.
Genau das habe ich eben wie copy-paste mit Schnitt 15. September, oder? Das sind die eben früher im Draft-Jahrgang, aber sehr schön erklärt und sehr schön dazugelernt. Auf meiner Seite, in Anführungszeichen. Ich habe vorhin noch Gedanken gehabt und das finde ich auch noch ganz wichtig. Normalerweise wird man medial, und das sind wir jetzt auch, nicht Leute, Kinder, Jugendliche allzu früh auf ein Podest aufheifen. Darum müssen wir jetzt auch nicht das Gefühl haben, es gibt den nächsten Superstar und schon mit der Kamera vor seiner Haustür rumfiguriert, sondern ganz easy und gechillt. He? Wir tun jetzt einfach mal mitverfolgen als Beispiel.
Ja, und ich sehe das jetzt ein bisschen locker. Wie viele. Weil wenn ich sehe, wie russische Spieler im Alter von 13, 14 Jahren, wie ein Nordamerikaner, Kanadier, der Crosby ist mit 12, mit 13 gehypt worden. Darum habe ich in der Fantasy League ihn auch schon mit 13 getraftet, weil er schon gehypt worden ist. Und es hat ihm nicht geschadet. Sorry, im Conor McDavid hat der frühe Hype auch nicht geschadet und im Conor Bedard auch nicht. Also man darf da nicht. Das sind nicht irgendwie denken, das sind so übersensible Pflänzli, Die müssen das auch lernen, mit dieser Erwartungshaltung können umzugehen. Und nicht irgendwie, ich will nicht Spieler, wo es am Schluss heisst, irgendwie hat das Blümchen einen Knick, war der Schmetterling zu dick.
Also, in dem Fall schnappen wir die Kameras und gehen vor sein Haus. Nein, in dem Fall machen wir den Hype. Finde ich auch gut.
Ja, ich finde, das ist absolut
legitim. Ab und zu eine Stimme in meinem Hinterkopf, die sagen, nein, ich habe besorgt.
Natürlich, also es geht ja nicht darum, ihn irgendwie fertig zu machen, wenn er dann irgendwie keine Karriere macht oder so. Aber aus heutiger Sicht ist das ein riesen Talent und das darf man sagen.
Sehr schön. Ich gebe dir drei Namen, sag mir, wie die zur realen... Es wird langsam spät. In Relation zueinander stehen. Manchmal ist es langsamer, aber gleich besser. Lionel Dedial. Jona Neueschwander, den wir so schon von ihm hatten, der jetzt als 16-Jähriger in der National League die ersten zwei Tore geschossen hat. Nico Hischier, der unser bis anhin einzig Number One First Overall Pick war.
Wie meinst du, in Relation zueinander stehen?
Also wenn wir alle zusammen zurücknehmen auf die 14 und jetzt sagen 15, wo er ist, Lionel Dedial, wie gut sind sie im Vergleich?
Ah, okay.
Wo würdest du ihn ansiedeln? Deine Einschätzung, ja. Du kannst George, also, deine Einschätzung.
Neueschwander und Dedial haben ein kleines Problem, weil sie körperlich sehr weit sind. Dann tut man es tendenziell überschätzen. Und dann muss man immer schauen, dominieren die Juniorenliga, weil sie einfach so gut sind, oder dominieren sie die Juniorenliga, weil sie einfach körperlich schon sehr viel weiter sind. Darum muss ich bei diesen beiden, Neuschwander und Dedial, leichte Abstriche machen bei ihrer Dominanz im Vergleich zu Gleichaltrigen. Hischier ist ganz ein anderes Paar Schuhe. Ich kann mich erinnern, als 12-Jähriger hat er ein U14-Turnier gespielt. Steht auch noch nicht, ist auch heute noch nicht besonders gross. Aber dort ist er noch wirklich klein gewesen. 1,5 Köpfe kleiner als alle, die an diesem Turnier in Romanshorn gespielt haben. Und ist bereits dominant gewesen. Es hat kein Spieler so viel Hockey-Sense gehabt. Er hat müssen Lösungen suchen, weil er einfach körperlich unterlegen war. Oder? Die anderen hätten dann überfahren. Und er hat durch das, weil er dann schon mit Älteren gespielt hat, weil er so gut war, einfach immer nach Lösungen auch müssen suchen. Und das ist jetzt, mache ich jetzt nicht Abstrich beim Dedial und beim Neueschwander, dass die vielleicht nicht so viel Hockey-Sense haben wie die Hischier. Weil sie haben das gar nie müssen lernen, weil sie sind immer eben auch körperlich schon überlegen gewesen. Mhm. Und jetzt, ob es dann auf der Level vom Hischier in Bezug auf Hockey-Sense noch ankommt, das stellt sich jetzt hinaus. Jetzt der Neuschwander spielt jetzt gegen Profis, oder? Da hat er nicht mehr einen körperlichen Vorteil, da hat er einen Nachteil. Und das ist eigentlich gut für ihn, oder? Weil jetzt muss er lernen können, Hockey spielen. Und darum, die körperlich Vorteil haben im Juniorenalter, da muss man vorsichtig sein mit dem Hype. Und wenn ein Kleiner, einer, der 1,5 Kopf kleiner ist als die anderen, schon derart dominant auftritt wie ein Hischier in Bezug auf Spielverständnis und Skills, dann dort ist der Hype dann noch viel mehr angebracht.
Es macht so viel Spass, auch mit dir in der gleichen Fantasy League zu sein und mit Michael Krein, weil man dort eben draften bis ganz tief. Aber und es ist ein ausgeklügeltes System. Es ist eine Fantasy League, die der Thomas selber gegründet hat vor Jahrhunderten. Und das ist
eine... Das ist noch vor Christus.
Genau. Ja. Das ist eine von meinen Taktiken gewesen, Draftlisten durchzugehen, auch schon von den Canadian Junior Hockey Leagues. Und dort zu gehen, die Grossgewachsenen aussiebeln und dann auf die Kleinen gehen, weil die müssen ja wirklich gut sein, wenn sie trotzdem so weit vorne sind. Hat nicht immer funktioniert. Ja. Alexis Joseph habe ich mir auch angeschaut und der könnte, glaube ich, First Overall werden.
Ja, das ist so. Aber bei den Kleinen musst du einfach auch schauen, dass sie noch klein bleiben. Weil wenn sie klein bleiben, dann braucht es brutal viel, dass du in den NHL stehen wirst.
Weiter, aber ja.
Einfach, wenn einer... Als Scouts schaut man ganz einfach, manchmal auch, wie gross sind die Eltern. Oder? Dann ist einer vielleicht ein Kopf kleiner als alle anderen. Und dann denkt man, ja, was passiert mit dem? Wächst der noch? Und wenn die Eltern beide klein sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er klein bleibt, im Vergleich zu seinen Kollegen, dann, mal wenn er Profi ist, einfach sehr gross. Und wenn die Eltern gross sind, dann kann man denken, da gibt es jetzt einen Wachstumsschub und dann ist das ein Plus für eine Einschätzung beim Talent.
So geht es mit den Genen. Ganz einfach. Ja. Gehört die Gleichung dazu. Ja, beim Alexander Zetterberg ist es nicht so gut gegangen bei mir. Beim LJ Mooney.
Ich kenne seine Eltern nicht.
Ich auch nicht.
Aber das eben als Scout, wo dann so entscheidet, oder der GM, der so einen Entscheid muss treffen, der fragt dann Scouts, was hat er für Eltern?
Letzte Frage kommt vom langeren Thomas. Guten Tag, Matto, guten Morgen, Thomas. Ich habe Fragen zum Scouting. Welchen Status hat das Central Scouting bei den NHL-Teams? Haben nicht alle Teams eigene Scouts in den verschiedenen Ligen oder werden eure Reports als Grundlage genommen für eine erste Übersicht? Wenn du Spiele für Olten oder Biel scoutest, greifst du auf alte Reports zurück, wenn überhaupt vorhanden, oder startest du bei Null? Ich nehme an, dass man bei älteren Spielern auf andere Dinge achtet als bei 15- bis 18-Jährigen. Liebe Grüße und weiter so, Thomas.
Danke für die spannende zweiteilige Frage. Der erste Teil, ich muss gerade überlegen, was war der erste Teil? Gerade empfohlen.
Siehst du, ich bin einfach ein schlechtes Vorbild und sie machen mit. Welchen Status hat das Central Scouting?
Status, genau. Also sehr unterschiedlich, ja. Es ist unterschiedlich. Ich kenne Organisationen, die unsere Ranglisten und unsere Spielerbewertungen sehr ernst nehmen. Und ich kenne solche, die sagen, das braucht es gar nicht. Es ist einfach so, wir werden von der Liga finanziert und jedes Team, jede Franchise zahlt etwas an die Finanzierung. Und wir dienen, ich sage jetzt mal, im Durchschnitt dienen wir als Zweitmeinung für die NHL-Franchises. Also jede Franchise hat ihre Scouts und die haben eine eigene Rangliste von Spielern, die draftet werden. Und unsere Rangliste wird quasi als Zweitmeinung gebraucht. Oder? Und wenn jetzt der GM dort sieht, auf unserer Rangliste ist der Müller an 5. Stelle und bei den eigenen Scouts ist er an 150. Stelle, dann sagt er spätestens an der U18-WM, wo dann das letzte Stelldichein ist, Amix im April, sagt er, hey, geht jetzt das nochmal anschauen. Bei denen ist er 5. Bei uns ist er 150. Stelle. Wer liegt da falsch? Oder? Das sind werden unsere Ranglisten benutzt. Unsere Berichte sind einsehbar, exklusiv für die NHL-GMs. Also die Spielerberichte, die wir machen.
Und die finale Liste müsst ihr aber oben abgeben vor der U18-WM.
Vor der U18-WM, wir sind Dienstleister für die NHL-Teams und die sagen, ihr müsst das eben vorher abgeben, damit wir mit dieser Rangliste Scouts nochmal an die WM schicken können, um zu schauen, wo gibt es da grosse Unterschiede. Ja.
Und die zweite Frage war, ja, magst du dich noch erinnern?
Die zweite war Golden, genau. Mag ich mich erinnern? Ja,
Alter also und Bio.
Ganz alt schon, Alter.
Ich habe mir darum überlegt, ob ich so eine Frage auseinandernehme. Ich denke, nein, komm, es geht sicher.
Also bei alten und bei älteren Spielern, das ist so. Also ich muss sagen, als ich in die Swiss League gekommen bin, habe ich natürlich vor allem die jüngeren Spieler kennt, die Junioren-Nationalmannschaftserfahrung haben. Und aber so ein bisschen die alten Haudegen, die die Liga ein bisschen dominieren und aber eigentlich keine grossen Ambitionen oder keine Möglichkeit mehr haben, in der National League zu spielen, da habe ich quasi bei Null angefangen, mehr oder weniger. Oder? Weil wenn ich als Scout, als NHL-Scout bei der Swiss League schaue, habe ich mich immer auf die konzentriert, die 17, 18 sind und schon in der Swiss League zum Teil zum Einsatz gekommen sind. Oder? Das habe ich müssen lernen und der zweite Teil von der zweiten Frage geht, tut man anders scouten bei Profispielern als bei Junioren? Ja, das ist so. Darum haben auch alle NHL-Franchises sogenannte Amateur-Scouts. Das hat nichts damit zu tun, dass das Amateur-Scouts sind, sondern die nennt man einfach so, die Junioren gehen scouten. Und dann haben sie aber auch Pro-Scouts, sogenannte. Und die gehen nur Profispieler scouten, die jetzt schon in der NHL spielen oder in der AHL spielen oder auch in Europa spielen, dass wenn es Trades gibt, dass sie den GM können mit ihrer Meinung unterstützen bei Trade-Anfragen. Oder? Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil bei Junioren tut man das Potenzial beurteilen, Man muss beurteilen, bei einem 17-, 18-Jährigen, wie gut wird der sein mit 25, wenn er auf dem Peak ist. Und als Pro-Scout muss man beurteilen, kann der Spieler uns sofort in unserer Situation helfen.
Schau, es wird langsam wichtig, wir müssen Schluss machen, weil du musst dich entscheiden, McDavid, Bedard oder was hast du noch gesagt?
Celebrini, das habe ich auch noch in Erinnerung, genau. Ja, jetzt hat gerade der Celebrini angerufen.
Ja. Einfach genau. Ja. Und jetzt müssen wir die Lauf nehmen.
Will ich wissen, ob er 2,5 oder 3,5 Zimmerwohnung überkommt in Alten.
Es ist ja nett, dass aber das Programm nachher das alles wegfiltert. Also der Thomas Rost hat jetzt schon wieder einen Anruf bekommen. Jetzt muss man langsam mal gehen und er muss den Anruf können abnehmen. Danke vielmals, Thomas, für deine Frage. Thomas, anderer Thomas, für deine Antwort. Also, heute Freitagabend 19.25, Theo 24, Zug mit dem Headcoach Michael Liniger gegen Lugano. Am Sonntag, am Abend, am 10. Winnipeg Jets mit dem Nino Niederreiter auf Rekordkurs gegen die Minnesota Wilds. Thomas, vielen Dank dir für heute.
Danke dir, hat Spass gemacht, wie immer. Und super Fragen an euch alle, auch immer. Die Fragen sind so hochkarätig, das macht richtig Freude.
Finde ich auch. Das Tassli geht übrigens an Markus, der die drei Fragen hat, an Michael Liniger weitergeleitet. Ihr kennt es via QR-Code oder via Nummer 076 720 95 33 landet ihr bei uns. Danke euch vielmals für das Interesse und auch für das Mitmachen. Bis heute Abend im MySportstudio oder am Sonntagabend für NHL. Nächste Woche der Podcast mit dem Lars Leuenberger. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen. Danke.